SWR aktuell Kontext.
In diesem Jahr beschert uns der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ein verlängertes Wochenende. Für die einen Grund zum Chillen, für die anderen ein Tag, der das Engagement von ganz vielen würdigt. Sie haben durch ihren Einsatz dafür gesorgt, dass Arbeit in Deutschland ein menschliches Gesicht hat. Der 1. Mai ist historisch gesehen der Tag der Arbeiterbewegung, an dem Gewerkschaften und linke Parteien traditionell zu Kundgebungen aufrufen. Wie sieht es 2026 in Deutschland aus mit der klassischen Arbeiterschicht? Was befindet sich da im Wandel? Darum geht es in diesem Kontext mit Ulrike Alex. In den Statistiken waren in den 60er Jahren noch fast 50% der Erwerbstätigen in Deutschland als Arbeiter aufgeführt. Mittlerweile sind es deutlich unter 20. Darüber hat Bernhard Seiler mit dem Soziologen Klaus Dörre gesprochen. Er ist Professor im Ruhestand und forscht seit Jahrzehnten zum Arbeitermilieu. Was sagt er, wer heute noch zur Arbeiterschaft gezählt wird?
Das sind im Wesentlichen Menschen mit vergleichsweise einfachen Arbeitsaufgaben. Sie bekommen, wie einer unserer Interviewpartner sagt, zugeteilt, was sie zu tun haben, haben Überblick über Arbeitsprozesse, aber nicht über die gesamten Lieferketten und Produktionsprozesse, sind abhängig beschäftigt, also müssen davon leben, dass ihre Arbeitskraft von anderen genutzt wird, und das ist eine große Bandbreite, die reicht gewissermaßen vom Stammbeschäftigten bei einem Endhersteller in der Automobilindustrie bis zu Leiharbeitskräften, die jetzt formal diesen Status haben. Wenn wir das ein bisschen weiter fassen, nicht nur auf die Kragenlinie schauen, also auf die sogenannten Blue Collars, die sich immer von den White Collars, den Angestellten, unterschieden haben, sondern wirklich mal die Tätigkeiten insgesamt anschauen, also eher von Klasse als von Statusgruppe sprechen, dann muss man allerdings sagen, dass man auch die Krankenschwester im Klinikum, eine Kita-Angestellte, die Beschäftigte an der Kasse eines Supermarktes zu einer, wie wir sie nennen, konventionellen Arbeiterinnenklasse rechnen könnte.
Also dieses Definitionskriterium für den Arbeiter, die schwere körperliche Arbeit in der Industrie oder im Bergbau, was früher ganz stark prägend war, das ist ein Stück weit passé.
Passé würde ich nicht sagen. Es gibt noch bestimmte Gruppen, wenn Sie etwa in eine Gießerei gehen, wo da wirklich schwere körperliche Arbeit ist. Aber wenn Sie schon ans Band gehen beim Autohersteller, dann werden Sie sehen, da gibt es keine Beschäftigten, die nicht auch einen Computer bedienen müssen, die umstellt sind von hochkomplexen Maschinenparks und so weiter. Das ändert nichts daran, dass es natürlich nach wie vor zum Teil sehr extreme körperliche Belastungen gibt. Viele arbeiten in 3- oder 4-Schichtsystemen, jedenfalls dann, wenn die Konjunktur läuft. Und das ist so eine der stärksten Belastungen, nicht? Wenn Sie in einem 4-Schichtsystem arbeiten, wie wir das in einer Gießerei, einer untersuchten Gießerei gefunden haben, dann haben Sie bestenfalls die Möglichkeit, Ihre Familie einmal im Monat an einem Wochenende zu sehen. Und selbst das ist noch fraglich. Und wenn Sie auch bei einem Endhersteller in der Autoindustrie arbeiten, vergleichsweise gut verdienen, dann wird uns oft gesagt, die relativ hohen Löhne, die sind Schmerzensgeld für die verlorene Lebenszeit.
Also harte körperliche Belastung bei den Berufen, die gibt es nach wie vor, aber es arbeiten immer mehr Menschen auch im Dienstleistungsbereich. Wird das von dem Arbeiterbegriff noch umfasst oder brauchen wir da vielleicht einen neuen Begriff?
Ich denke schon, wenn Sie etwa das Klassenprojekt der Friedrich-Ebert-Stiftung nehmen oder andere soziologische Versuche neu zu definieren, dann wird man, wenn man von Industriearbeiterschaft spricht, von einer Statusgruppe sprechen, die schrumpft, die aber immer noch eine Großgruppe ist. Wenn Sie mal, sagen wir mal, das VW-Werk in Kassel-Braunertal nehmen mit 15.000 Beschäftigten, da hängen da etwa, wenn man die Angehörigen mitzählt, Arbeitsplätze bei Friseuren, Handwerkern und so weiter dran. Also man müsste die Beschäftigtenzahl im Betrieb mal 7 nehmen, um in etwa eine Vorstellung zu bekommen, wie die Beschäftigungswirkungen sind, nicht? Und wenn man die Gesamtheit von Menschen ansprechen will oder erfassen will, die, sagen wir mal, mit mittlerem Bildungsabschlüssen, einer bestimmten Berufsperspektive, die jetzt keine riesigen Aufstiegsversprechen enthält, wenn man die zusammenfassen würde, dann müsste man in der Tat Klasse neu definieren. Darüber wird auch in der Soziologie inzwischen diskutiert und teilweise auch heftig gestritten.
Es gibt sie also noch, die Malocher im Lande, aber auch die Schichtdienstler, die hart eingebunden sind. Mit Arbeitsbedingungen, die wenig erstrebenswert klingen, wie nur einmal im Monat ein Familienwochenende haben. Von Schmerzensgeld für die harte Belastung war da die Rede. Und wie sehen die Gewerkschaften die Situation? Kai Burmeister ist Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Baden-Württemberg und Bernd Seiler wollte von ihm wissen, wie er die Zukunft der klassischen Arbeiterberufe gerade im Südwesten sieht.
Ich glaube, mit Gewerkschaften, Tarifverträgen und Betriebsräten hat Arbeit, egal ob sie in der Logistik, in der Werkshalle oder auf der Baustelle stattfindet, eine gute Zukunft. Zur Wahrheit gehört aber auch, wir haben eine gespaltene Arbeitsmarktsituation. Nur jeder zweite Beschäftigte hat Tarifverträge. Die anderen stehen stärker im Regen und um die mache ich mir Sorgen. Deswegen brauchen wir auch wieder mehr Tarifbindung, damit wir eine gute Zukunft für alle Beschäftigten in Baden-Württemberg haben.
Wie können denn Gewerkschaften angesichts dieser vielen Umbrüche, die im Moment passieren, für sich werben, dass sie eben wieder mehr Mitglieder bekommen?
Wir haben ja 750.000 Mitglieder in Baden-Württemberg, aber ich glaube, die Herausforderung ist jetzt, Sie hatten es angesprochen, die Welt ist im Wandel, dass wir einen Strukturwandel hinbekommen, der mit den Beschäftigten läuft und nicht gegen die Beschäftigten läuft. Da müssen Manager ihren Job machen, sie müssen aufhören, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Die Politik muss mehr tun als nur Gesprächsrunden veranstalten. Sie müssen investieren. Sie müssen die öffentliche Infrastruktur in Ordnung bringen, die Standortbedingungen für Investitionen verbessern und nicht Beschäftigte als zu krank, zu teuer und zu faul diffamieren. Und da haben wir als Gewerkschaften den klaren Auftrag, die Sorgen und Nöte der Beschäftigten zu formulieren. Das tun wir gegenüber der Politik, gegenüber den Unternehmen. Und der morgige 1. Mai ist eine ganz hervorragende Gelegenheit dazu. Unser Motto lautet: erst unsere Jobs, dann eure Profite.
Ein Thema, um das wir nicht drum herum kommen, ist die künstliche Intelligenz. Die wird vieles verändern, das hat ja auch schon begonnen. Und künstliche Intelligenz ist kein Gewerkschaftsmitglied. Wie schauen Sie also als Gewerkschaft auf diese aktuelle Entwicklung in Sachen KI?
Ich glaube, wir müssen die Grundfrage stellen, wer die Technologie der künstlichen Intelligenz beherrschen wird. Werden das US-amerikanische Tech-Oligarchen sein mit einer hohen Nähe zum Rechtsextremismus? Oder sind wir in Europa alleine in der Lage, künstliche Intelligenz zu haben? Und wenn wir europäische Lösungen für KI haben, bin ich deutlich entspannter, weil ich glaube, dann kann die Technologie dazu dienen, manche Arbeit, die vielleicht auch keinen Spaß macht, zu automatisieren und insgesamt dazu führen, dass wir bessere Arbeitstage für die Beschäftigten haben. Ich bin der Meinung, wenn wir eine demokratische Kontrolle über künstliche Intelligenz haben, dann hilft das eher, als dass es uns schadet. Aber die Grundfrage wird sein, machen es die Amerikaner oder machen es wir Europäer?
Der Tag der Arbeit ist also auch ein Tag der Zukunft, die dank KI für den Arbeitsmarkt jede Menge Überraschungen bereithält. Und das in einer Zeit, in der sich gerade die geburtenstarken Jahrgänge auf den Weg ins Rentnerdasein machen. Stemmen sollen es jetzt die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und was machen die am 1. Mai? Unser Reporter Lukas Bentsch hat sich in Karlsruhe umgehört.
Ja, arbeiten. Ich arbeite in der Gastronomie und da bin ich dafür verantwortlich, sehr viele Menschen glücklich zu machen, sagen wir es mal so.
Vermisst du es, dass du dann irgendwie raus kannst oder ist es egal?
Ja, als Schwabe blutet schon ein bisschen das Herz, weil die 1. Mai-Wanderung, das ist so Tradition, aber dafür hat man an anderen Tagen frei, wo andere arbeiten müssen. Von dem her will ich mich jetzt nicht beschweren.
Landauer Maimarkt, genau, in der Pfalz, eine Weinschorle trinken, ne? Das wird ja passen, also so, das ist so der grobe Plan.
Also bis jetzt habe ich noch nichts geplant.
Wir haben nicht so den Bezug zum 1. Mai, wir wissen gar nicht, was da so eigentlich...
Einfach laufen mit einem Bollerwagen und Bier trinken.
Ja, das ist immer ein Ding, ja.
Klingt gut, oder?
Ja.
Super Idee.
Bei uns ist erst der Maihock. Wir haben einen Sportplatz und da stehen Bierbänke, es gibt was zu essen, was zu trinken und da setzen wir uns hin bei schönem Wetter. Bei Freiburg in der Heimat. Das ist so was Dorfkleines.
Wir schreiben jetzt gerade Abitur, also am 1. Mai wird wahrscheinlich gelernt. No. Hoffentlich in der Bibliothek. Aber mal schauen.
Gar keine Pause, Ausnahme.
Also wir schreiben donnerstags Englisch und am Abend ist so bei mir im Dorf Tanz in den Mai. Da gehe ich vielleicht hin, aber dann am 1. Mai hoffentlich wieder gelernt.
Und habt ihr das Gefühl, ihr verpasst dann was? Also findet ihr das schade oder sagt ihr, okay, ja, brauche ich eh nicht unbedingt?
Also ich war letztes Jahr und die Jahre davor ein bisschen mit meinen Freunden unterwegs. Das ist schon schade, aber aber ich glaube, kann man auch ein Jahr darauf verzichten.
Auf das Chillen am 1. Mai verzichten, damit man sich durch das Abitur und ein anschließendes Studium möglichst gute Startmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt schafft. Aber ist Arbeit nur Mittel zum Zweck oder steckt doch mehr dahinter als schnöder Gelderwerb? Zeit für eine philosophische Herangehensweise an den 1. Mai. Und dazu hat Bernhard Seiler mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen.
Also es ist ja so, dieser Tag der Arbeit wurde als gesetzlicher Feiertag in Deutschland um 1900, so nach dem Ersten Weltkrieg, eingeführt. Und zwar als Reaktion auf die damalige ja sehr starke sozialistische Arbeiterbewegung. Und ich glaube, das ging deswegen, weil es den Marxisten irgendwie gelungen war, auch den Konservativen im Lande glaubhaft zu machen, dass die Arbeit ja sowas wie die wichtigste Produktivkraft für die Entwicklung der Gesellschaft ist und deshalb auch sowas wie allgemeine Wertschätzung verdient. Ja, das kann man zum Beispiel an so einer Gestalt, die dem konservativen Denker Ernst Jünger kennen, der in der damaligen Zeit die These vertreten hat, dass der Arbeiter für das Beginn des 20. Jahrhunderts so etwas wie der prägende Menschentypus überhaupt ist. Aber von dieser Wertschätzung des Arbeiters, da ist eben wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Dieser Menschentypus des Arbeiters, der ist jetzt zumindest in den westlichen Industriestaaten genauso verschwunden wie auch sowas wie eine aufbegehrende Arbeiterklasse. Das heißt, die Arbeiter von einst sind heute sowas wie, ja, wie leidlich gut bezahlte Arbeitnehmer. Und dadurch hat der 1. Mai, denke ich, schon seine gesellschaftliche Bedeutung eingebüßt.
Wie erklären Sie sich diesen Wandel? Hat da der Kapitalismus den Sozialismus besiegt oder war die Sozialdemokratie so erfolgreich, dass die Arbeiterklasse jetzt keine Lust mehr hat auf Klassenkampf?
Ja, der Marxismus hat ja darauf hingewiesen, dass Arbeit eine wertvolle Produktivkraft ist, also eine Ressource, auf die eben auch Unternehmen angewiesen sind. Und das ist auch alles richtig, aber das hat eben zu einer Art Bedeutungswandel der Arbeit geführt und da sehe ich auch ein gewisses Problem. Also die Arbeit verlor nämlich dadurch ihren Eigenwert. Den hatte sie im vorindustriellen Zeitalter noch, aber wurde dann in der Industrialisierung eben zu einem bloßen Mittel. Also die Arbeit war nur noch Produktivkraft, man sah sie als Mittel und zwar seitens der Arbeitnehmer, um ein Instrument zu haben, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und auf Seite der Arbeitgeber wurde die Arbeit zu einem Werkzeug, aber dann eben für die Steigerung von Produktivität und Umsatz.
Und Produktivität und Umsatz, die stehen angesichts eines prognostizierten Wirtschaftswachstums von 0,5% gerade immens unter Druck. Die Arbeitswelt in Deutschland wird reagieren und sich wieder einmal stark verändern. In Wert und Ausprägung. Darum ging es in diesem SWR aktuell Kontext. Ulrike Alex sagt Danke fürs Zuhören.